Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast hat ein gehendes Ich und ein rollendes Ich. Seit gut 20 Jahren braucht der Schweizer Schriftsteller Christoph Keller einen Rollstuhl. Warum Behinderung ein Grund zum Stolz ist und warum das Behindertwerden ein Grund zum Ärgern. Unter anderem darüber schreibt er in seinen Büchern. Seine Romane, Theaterstücke und Essays führen uns aber noch in ganz andere Welten. Wir sind in dieser Stunde übers Internet miteinander verbunden. Schönen guten Morgen, Herr Keller in St. Gallen.
Guten Morgen, Frau Bürger in Berlin.
Waren Sie heute früh schon in Ihrem Garten?
Oh ja, natürlich. Also wenn es irgendwie geht, dann gehen wir da raus, Jane, meine Frau und ich, und bestaunen die stets wachsende Natur und das ist stets dehnende Garten und haben dort draußen einen zweiten Kaffee.
Und auch einen Lieblingsplatz zum Lesen oder vielleicht sogar zum Schreiben?
Habe ich, der Garten ist relativ groß und deshalb habe ich einige Plätze da draußen. Je nachdem, wie die Saison ist, die Wärme und der Sonneneinfall.
Und können Sie sich da gut mit dem Rollstuhl bewegen?
Ja, also wir haben ein paar Pfade eingerichtet, dass ich da wirklich rumsausen kann. Und jetzt, ich sitze jetzt in meinem Home-Studio, in meinem Büro und schaue da raus und da hat es einen recht holprigen Pfad. Den wollte ich aber so belassen, weil der geht gerade noch und das ist halt schon sehr viel romantischer, wenn man ein bisschen rumholpern kann.
War der Garten auch ein Corona-Refugium?
Absolut. Ich denke wirklich, der Garten war, nebst Familie und Hund, war das Wichtigste, also das eingeschlossen sein, wenn man schon nicht raus darf oder soll und man einen Garten hat, so ein kleines Refugium, das war fast schon lebensrettend.
Jeder Krüppel ein Superheld, Splitter aus dem Leben in der Exklusion. So heißt das neue Buch des Schweizer Schriftstellers Christoph Keller, vor wenigen Tagen erschienen. Herr Keller, Krüppel dürfen in dieser Stunde nur Sie sagen, oder?
So ist es.
Was sollte ich denn sagen, damit es für Ihr Gefühl richtig und okay ist?
Ich meine, den Titel dürfen Sie natürlich vorlesen, das habe ich mir selber eingebrockt. Aber eigentlich würde ich das sagen, sagen Sie einfach das K-Wort.
Das K-Wort?
Ja, so wie man halt das N-Wort sagt für jenes andere Wort, das auch ich nicht sagen darf, weil ich kein Afrikaner oder Afroamerikaner bin. Aber genau dort kommt meine Inspiration her. Wenn man dieses Wort Krüppel, was natürlich als furchtbare Beleidigung gedacht ist und es auch ist, und das kann einen auch enorm treffen. Ich habe da eine kleine Szene im Buch, da hat mir mal einer in New York nachgeschrien, die, Krüppel, die, stirb, Krüppel, stirb. Und das ist natürlich ein fürchterliches Erlebnis. Du hast einen Kerl auf der anderen Straßenseite, warum auch immer, hat er sich bemüßigt gefühlt, mir das an den Kopf zu werfen. Mhm. Und ich habe mir nach überlegt, es gibt eine Tradition bei den Schwarzen, die haben sich dann eben dieses schlimme Wort angeeignet, haben gesagt, ihr könnt mich mal, ich nehme dieses Wort Krüppel und eigne es mir an, dann gehört es mir und ihr könnt das nicht mehr als Waffe gegen mich einsetzen, weil die Waffe habe ich euch aus der Hand genommen, habe sie entschärft, zum Symbol des Stolzes gemacht und damit ist es ein Schutzschild.
Schon in einem Ihrer früheren Bücher, Der beste Tänzer, beschreiben Sie, wie jetzt auch im neuen Buch, sehr drastisch, was das bedeutet, sich im Rollstuhl durch die Welt zu bewegen. Also nicht nur behindert zu sein, sondern ständig behindert zu werden. Sowohl durch mangelnde Infrastruktur, durch fehlende Barrierefreiheit auf den Straßen, in Gebäuden, aber eben auch das Behindertwerden durch ignorante Menschen. Gehören Kränkungen zu Ihrem Alltag?
Die gehören dazu. Ich habe, glaube ich, in jenem Buch oder so einer Zeitung auch den Satz gesagt, ich bin nicht behindert, ich werde behindert. Und während mir niemand meine Behinderung, diese Erkrankung nehmen kann, die ist nicht nur progressiv, sondern auch unheilbar, so kann man mir doch Millionen von Hindernissen aus dem Weg räumen, die mir und 20% der Bevölkerung das Leben wesentlich einfacher machen könnte. 20% in der Schweiz haben irgendeine Behinderung.
Ihre Erkrankung heißt spinale Muskelatrophie. Da reden wir vielleicht später noch genauer drüber. Das sage ich jetzt nur, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Vorstellung schon mal vage haben. Sie haben ja, Herr Keller, vor Corona ein sehr aktives Leben geführt zwischen der Schweiz und New York, waren viel unterwegs in der Kulturszene, an Universitäten. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie zum Beispiel nach New York fliegen wollen, was ja regelmäßig der Fall war? Wie kommen Sie mit dem Rollstuhl ins Flugzeug?
Mit dem Rollstuhl gar nicht. Das ja auch, habe ich ein Buch, schreibe darüber. Das ist eine der erniedrigendsten Prozeduren, die ich habe über mich ergehen lassen. Also im Rollstuhl komme ich nur gerade an das Flugzeug ran. Und dann muss man mich vom Rollstuhl auf einen sogenannten Gangstuhl umpflanzen. Also da muss man sich das so vorstellen, dass ein zwei hoffentlich kräftige Leute und ausgebildete Leute einem da assistieren und unter die Arme und unter die Beine greifen und aus dem Rollstuhl in diesen Gangstuhl heben. Und dann wird man die hohe Stufe ins Flugzeug gehoben und dann durch diesen elend schrecklich schmalen Gang gepfercht und dann von diesem Gangstuhl wiederum auf den Sitz im Flugzeug gehobt. Und ich habe das jetzt absichtlich ein bisschen unpersönlich gesagt, weil es ist sowas Persönliches, was einem da passiert. Also das Ganze ist erniedrigend, anstrengend, schmerzhaft und einem immer mal wieder die Glieder weh. Mhm. Und wie gesagt, nochmals, wenn da was schief geht und ich da wegrutsche und mir was breche, nicht auszudenken.
Es wird viel über Inklusion geredet, Sie aber beschreiben Splitter aus dem Leben in der Exklusion. In welchen Bereichen fühlen Sie sich denn am meisten ausgeschlossen und diskriminiert?
Die Inklusion, Exklusion, die Diskriminierungsdiskussion, die betrifft wirklich alles. Das fängt an beim wirklich bei der wirklich strukturellen Diskriminierung, die Sie in jeder Stadt, praktisch in jedem Haus in irgendeiner Form sehen. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie sind im Rollstuhl und wollen durch eine Stadt rollen und die Gehsteigrampen fehlen, die Gehsteigrampen sind kaputt oder zu steil und geht dann weiter mit Gebäuden, wo man vielleicht reinkommt, vielleicht gar nicht. Sehr oft muss ich mich da im Vorfeld erkundigen, wie komme ich rein, und setzt sich fort bei der Repräsentation in der Regierung. In der Schweiz gibt es, glaube ich, einen Parlamentarier, der im Rollstuhl sitzt. In Deutschland habt ihr den Herr Schäuble. Aber wie viel mehr Leute gibt es, die uns direkt vertreten und uns nicht einfach auf die nächste untere Ebene abschieben und uns dann entsprechend verwalten.
Das Buch Jeder Krüppel, ein Superheld, das ist jetzt kein reiner Selbsterfahrungstext, sondern er hat ja noch sehr viele andere Ebenen. Also Sie verflechten das mit Franz Kafkas Verwandlung, wo der Gregor Samsa morgens als Käfer auf dem Rücken aufwacht. Und fiktiven Episoden, Sie nennen das Wanzengeschichten über ein Liebespaar, dem etwas sehr Beunruhigendes passiert. Aus dem Bauchnabel des Mannes kriechen nach und nach mehr und mehr Ameisen. Für dieses Paar selbst sind diese Ameisen gar nicht besonders bedrohlich, für die meisten Leserinnen und Leser vielleicht schon. Und ich habe mich gefragt, ist das ähnlich wie mit der Behinderung?
Also meine Wanzengeschichte ist ja eine Umschreibung von Kafkas Die Verwandlung, in der der Gregor Samsa ja sehr bekanntlich als Käfer aufwacht. Und ich liebe diese Geschichte, ist vermutlich die wichtigste Geschichte für mich überhaupt, aber mir gefällt nicht, wie Kafka sozusagen das Problem Behinderung angeht. Also für mich ist das der ultimative Behindertentext. Und was da in der Geschichte passiert, ist eben, dass der Samsa als Käfer immer mehr begreift, was er für ein schreckliches Problem für die Gesellschaft ist und der Gesellschaft dann den Gefallen tut, sich doch aus dieser zu entfernen, indem er stirbt. Und ich habe mir gesagt, das geht nicht, diesen Gefallen würde ich der Gesellschaft im Leben nie tun. Umgekehrt sind wir jetzt 100 Jahre weiter fortgeschritten und wir sehen Behinderung als etwas ganz, ganz anderes an. Und das war der Impetus, dem ich gefolgt bin, um diese großartige Geschichte neu zu schreiben. Also haben wir da dieses Pärchen, und allzu viel möchte ich gar nicht erwähnen, aber doch, es hat dann mit Ameisen zu tun, die dem da aus dem Körper rauskrabbeln, also für viele ein bisschen gruselig, aber keine Panik. Einerseits ist die Geschichte, wenn ich das selber sagen darf, enorm komisch und witzig. Und auf der anderen Seite empfindet dieser Dane, der Protagonist der Geschichte, das, was ihm passiert, als etwas nach dem anfänglichen Schrecken natürlich, aber nachher immer positiver und positiver. Also sieht er in seiner Behinderung auch einen enormen Vorteil. Mehr möchte ich dazu gar nicht verraten.
Das soll jeder selber lesen. Jeder Krüppel, ein Superheld, Splitter aus dem Leben, ja, in der Exklusion. Erschienen ist das Buch von Christoph Keller im Limmert Verlag. Spinale Muskelatrophie, kurz SMA. Das ist die Diagnose, mit der der Schweizer Schriftsteller Christoph Keller leben muss, seit vielen Jahren im Rollstuhl. Herr Keller, was ist das für eine Erkrankung?
Es ist eine genetisch bedingte, also angeborene Erkrankung, die aber sehr, sehr langsam fortschreitet. Sie ist neuromuskulär bedingt, also die Nervenmuskeln sind betroffen. Und das bedeutet, dass ich im Grunde lebenslänglich an Muskelkraft verliere und auch an Funktionen verliere, für die ich eben Muskeln brauchen. Und da ist natürlich die größte Funktion das Gehen. Es betrifft aber auch die Arme, die ich noch relativ gut bewegen kann. Aber ich könnte eine volle Flasche Mineralwasser mit ausgestrecktem Händen schon lange nicht mehr halten, auch mit beiden nicht. Und das ist eine kleinere Funktion. Und so setzt sich das fort. Und wenn immer ich etwas sage, sage ich meist noch das Wort noch mit, weil sich eben alles immer verändert. Dabei habe ich noch Glück gehabt, weil ich habe den Typus 3 und bei dem habe ich eine normale Lebenserwartung. Es gibt den Typus 1 und 2, also das Baby-SMA, bei dem das betroffene Kind gar nicht alt wird, und Typus 2, wo man vielleicht eine Lebenserwartung von 20, 25 Jahren hat.
Ihre beiden älteren Brüder, die hatten das schon vor Ihnen. Hat man dann schnell gemerkt, dass es bei Ihnen auch losgeht?
Ja und nein. Ich bin der Jüngste. Meine beiden älteren Brüder wurden so altersmäßig zwei Jahre vor mir diagnostiziert. Und das hätte man auch mit mir machen können, aber damals steckten wir in einer so tiefen Familienkrise drin, also Alkoholismus meines Vaters und dann aufgrund von dem Bankrott und Scheidung und so, dass es meine Mutter ganz bestimmt bemerkt hat, dass das auch mit seinem Dritten jetzt losgeht, aber da war einfach keine Zeit für noch ein Problem.
Bis wann konnten Sie noch laufen?
Ja, bis so fast 35. Also als ich meine Diagnose bekommen habe, bin ich praktisch vom Tennisplatz gekommen.
Ach.
Und habe das entsprechend auch wieder besseren Wissens eigentlich nicht glauben können. Also komme ich mit noch vom Tennisracket verschwitzten Händen da rein und der Arzt, das war kein sehr sensibler Mann, erklärt mir dann, naja, damit ist bald Schluss, mach dich mal gefasst auf ein Leben im Rollstuhl und das Beste sei es eh, ich würde eh von nun an im Bett bleiben und versuche nicht rauszufallen. Den medizinischen Rat habe ich dann nicht befolgt und dann ging es dann schon ein bisschen schneller, also bald wurden die Treppen zur großen Herausforderung, damals in der Kantonsschule, da bin ich immer langsamer geworden. bis mich ein guter Freund dann hochgetragen hat. Und so ging es weiter, wirklich progressiv.
Sie haben eben diese schwierige Familiensituation schon angedeutet mit Ihrem Vater, der es wohl nicht ertragen konnte, dass seine drei Söhne, ich zitiere jetzt ihn bzw. Sie, die das so beschreiben, dass seine drei Söhne Krüppel waren. Wie haben Sie diesen Vater ertragen? Wie sind Sie mit dieser Kränkung umgegangen?
Das war ganz fürchterlich, weil wirklich fürchterlich war es auch deshalb, weil ich meinen frühen Vater so geliebt habe. Also bis ich so 8, 9, 10 war es immer schwierig, sowas genau zeitmäßig zu bestimmen. Da war das ein, wenn auch völlig verrückter, unüblicher, aber guter Geist, der in unserem damals großen Haus herumgegeistert ist und aber herumgetobt hat. Ein irrer Sammler, ein Sammler von wirklich allem, von Münzen bis zu Kirchturmuhren. Und ja, Sie haben richtig gehört, Kirchturmuhren, von denen hingen so 25 in unserem Dachstock und hätten den beinahe zum Einbrechen gebracht. Und ihm, denke ich mal, verdanke ich einfach meine Liebe für die Kunst, der ich bis zum heutigen Tag leidenschaftlich nachgehe. Das Schreiben selber verdanke ich ihm vermutlich eher nicht, weil ich glaube, das literarische Gesamtwerk meines Vaters, das sind so 3 Postkarten, aber ich habe da einfach dieses Flair mitgekriegt und dieses Ambiente geliebt. Und aber da, was ich natürlich als kleiner Knirps nicht wusste, manchmal war der wie ausgeschaltet oder hin und wieder musste ich sogar mal fast über der Treppe hochklettern, weil er einfach da rumlag. Und irgendwann war ich alt genug, um zu begreifen, der Mann ist sturzbetrunken. Und dann ist er auch bösartig geworden. Dann hat er die Welt verleugnet und damit meine ich seine Söhne. Dann hat er gesagt, einer wie ich, der hat keine Krüppel als Söhne. Meine Söhne sind gesund. Und wenn das nicht mehr zu verleugnen war oder die Stimmung in eine andere Richtung gekippt ist, dann hat er einfach gesagt, das sind nicht meine Söhne. Und das war natürlich unerhörte Verletzungen. Und
haben Sie als Brüder ja, da zusammengehalten?
Ja, also jeder hat das auf seine eigene Art bewerkstelligt. Was sagen meine Brüder eher ein bisschen, es ist halt wie es ist und reden wir besser nicht drüber. Und da hatten die natürlich das Pech, dass der kleine Bruder ein Schriftsteller geworden ist und drüber schreibt. Aber meine ersten Bücher, viele Bücher waren gar nicht über die Behinderung oder den Vater. Bis es dann soweit war, dass ich dachte, ich muss jetzt das Thema bei den Hörnern packen.
Der Schweizer Schriftsteller Christoph Keller ist in dieser Stunde mein Gast, per Internet zugeschaltet aus St. Gallen. Über 20 Jahre hat er Teile des Jahres in New York gelebt, dort auch seine Frau kennengelernt, die amerikanische Lyrikerin Jan Heller-Levy. Wann und warum, Herr Keller, sind Sie überhaupt nach New York gekommen?
Also aus dem schönsten Grund, den es gibt, wegen der Liebe. Ich war eingeladen in eine Künstlerkolonie in Upstate New York und da war eben eine Frau, die mir unerhört gut gefallen hat und das war dann gegenseitig und haben uns dort wirklich kennen und lieben gelernt. And the rest is history, wie man so schön sagt.
Ja, Presence auch.
Und Presence, ja genau.
Ist das Leben als Rollstuhlfahrer in New York anders als in der Schweiz?
Es ist anders, es war lange, lange Zeit viel, viel besser. Die Amerikaner haben ein sehr scharfes Gleichstellungsgesetz und das war viel früher eingeführt als das Schweizerische. In der Schweiz kam ein recht zahnloses Gesetz 2004, in den USA gab es eins schon 1990 und da konnte man klagen. Also über Nacht kam dieses Gesetz und hat das Land innerhalb von 1-2 Jahren radikal verändert, weil eben man konnte klagen und also wer sich nicht an diese Gesetze gehalten hat, der konnte gewarnt werden. Also die Gehsteige wurden berollbarer, die offiziellen Gebäude mussten sich flugs anpassen und wirklich alle Leute reinlassen, die Restaurants, Kinosäle, und. Und da hat dann auch Auswirkungen aufs Berufswesen, Politik, alles Mögliche. Also da in den 90er Jahren, das war fantastisch. Und ich bin da so ab 98 in den USA, in New York gewesen und konnte wirklich die Früchte dieses Gesetzes ernten. Da rollte eine Welle von Zugänglichkeit, geht ja nicht nur um die Rollstühle, über das Land, was dieses Land wirklich verändert hat. Und nachher ging es natürlich auch wieder wie immer, gibt es dann den Backlash oder nach so 15 Jahren, das war auch beim Feminismus so, und nach so 15 Jahren, boing, kommt die Gegenrichtung und die andere Seite stemmt sich einfach dagegen und versucht dem allem wieder entgegenzuhalten.
Das erleben wir jetzt.
Oh ja, ja. Auf eine fürchterliche Art und Weise.
Hauptverantwortlich dafür, dass Sie New York den Rücken gekehrt haben, ist der Präsident der USA, den Sie im Buch nicht mit Namen nennen, aber ich glaube mit 20 Adjektiven belegen. Wollen Sie das mal vorlesen? Seite 209.
Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, nie seinen Namen öffentlich aufzuschreiben, am liebsten auch nicht zu nennen. Weil das ist ein Biest, das davon lebt, dass man dauernd von ihm redet, dass man seinen Namen nennt. Alle Sekunde sagt jemand seinen Namen und ich schlage vor, reden wir doch einfach mal 14 Tage nicht mehr von dem, der würde sich in Luft auflösen. Also wir sind auch ein bisschen selber schuld.
Wollen wir trotzdem reden?
Ich lese jetzt, oder? Ja.
Ja.
Wenige vermochten sich vorzustellen, dass der aggressive, ausbeuterische, betrügerische, blöde, bösartige, demütigende, dummdreiste, fiese, gefühl- und herzlose, hinterhältige, ignorante, inkompetente, launenhafte, machtsüchtige, mafioso, megalomanische, mörderische, neidische, nepotistische, obszöne, paranoide, primitive, rachsüchtige, rücksichtslose und schamlose, selbstsüchtige, sittenlose, überhebliche, unbarmherzige, verantwortungslose, verlogene, verräterische, vulgäre, wahnsinnige Clown ins mächtigste politische Amt dieser Welt gewählt werden könnte.
Christoph Keller, klipp und klar und dann noch alphabetisch.
Ja. Aber unvollständig leider.
Ich finde interessant, dass Sie es nicht dabei belassen, sondern dass Sie schreiben, die USA hätten gar nicht ihr Gesicht verändert, sondern die würden nur ihr wahres Gesicht zeigen. Was meinen Sie damit?
Das hat ein bisschen mit New Yorker Arroganz zu tun und da bin ich mitschuldig geworden. Es ist nicht so, dass der wahnsinnige Clown aus dem Nichts gekommen ist, sondern die Republikanische Partei hat das geht in die 60er Jahre zurück. Seit den 60er Jahren gibt es eine Tendenz, dass die Republikaner sozusagen Ethik, Moral, Wahrheit, Decency und all das über Bord geworfen haben, einfach um gewählt zu werden. Das ging mit dem Nixon schon los, mit seiner Southern Strategy, was lediglich ein Codewort dafür ist, dass man die Schwarzen nicht an der Wahlurne sehen wollen, damit diese nicht wählen können. Und das zieht sich durch bis zum jetzigen Machtinhaber. Also der hat da was unerhört geschickt erkannt und war skrupellos, um das, und das ist natürlich Rassismus, gnadenlos zu bedienen.
Gerade gibt es ja im Wahlkampf jetzt so einen Turn durch die Nominierung von Kamala Harris als Vizepräsidentin von Joe Biden. Macht Ihnen das Hoffnung?
Ein bisschen, ja. Als die Kamala Harris daherkam, da habe ich sofort gedacht, oh, die würde mir gefallen. Also die als Präsidentin. Und das hat mich natürlich überhaupt nicht gewundert, dass man halt wieder den weißen Establishment-Tatterkreis da aufstellt. Ich weiß nicht, was mit den Demokraten los ist. Also die probieren jetzt wirklich denselben Fehler nochmals zu machen wie vor 4 Jahren. Und ich habe gedacht, die Harris, das ist so eine Powerfrau, die repräsentiert so viel, was Amerika, dieses ja potenziell tolle Land, auch ist. Und dann hat sie es jetzt halt nicht zur Kandidatin geschafft, aber sie ist jetzt Vizepräsidentin. Und ich glaube, der feministische Plan hier ist ja, dass der Biden ins Amt kommt, dann recht bald stirbt und dann haben wir endlich eine Präsidentin. Das ist die Idee.
Schreiben ist ja auch ein Ventil für vieles, was so in einem steckt und sich so am besten ausdrücken kann, ausleben lässt. Ist das, Christoph Keller, in Ihrem Fall auch ein Ventil für Wut?
Unter Umständen durchaus ja. Also sogar Therapie, der beste Tänzer, auch das neue Buch. Wenn man so nah an sich rangeht, verarbeitet man Lebensthemen, denke ich mal, viel besser, als wenn man es nicht tut. Und als Schriftsteller schreibe ich eben drüber.
Sie wirken aber so, als hätten Sie so eine Grundgelassenheit. Ist das Ihr Naturell oder erarbeitet?
Ist ein Wunsch. Ich wünsche mir Grundgelassenheit und Sie machen mir jetzt ein furchtbar tolles Kompliment. Danke. Aber ich dachte, ich brauche da noch ein paar Jahre dran. Aber das Ziel ist es definitiv. Als Ventil für Wut, das ist sehr, sehr schwierig. Mich hat jemand auf den Text, den jeder Krüppel ein Superheld angesprochen, wo es ihm drum geht, wie ich in ein Flugzeug reinbuxiert werde, wie schrecklich das ist. Und gesagt, aber das ist alles, ist eigentlich nicht ein wirklich wütender Text, es ist ein Protokoll. Waren Sie denn da nicht wütend? Sind Sie da nicht wütend? Ich habe gesagt, ja, ich bin wütend, aber ich habe den Text vor 5 Jahren angefangen und erst in diesem Frühjahr noch fast in den Fahnen fertig geschrieben, weil er einfach nicht gestimmt hat, weil die Wut, die soll schon durchkommen, die soll sich auf die Leserinnen übertragen und ihnen sagen, aber das müssen wir doch ändern, das darf doch nicht wahr sein, dass man Menschen sowas antut. Und da denke ich, ist die Wut irgendwie wie der Subtext, die Unterschicht oder der Antrieb dieses Textes, der aber selber ruhig daherkommen muss.
Wie sieht denn Ihr Schreiballtag aus, nach Lust und Laune oder mit Stundenplan und Disziplin?
Irgendwo etwas dazwischen. Ich bin ein recht disziplinierter Mensch, aber kann durchaus sein, früher hatte ich mal eigentlich Phasen, da habe ich am Morgen besser gearbeitet und jetzt verlagert sich das ein bisschen auf den Nachmittag. Also eigentlich bin ich ein glücklicher Schreiber, weil ich kann immer schreiben und schreibe mal ein paar Tage nicht und dann geht es wieder weiter. Es ist für mich wie Atmen. Es kommt von selber und es ist etwas sehr, sehr Schönes und Beruhigendes und vielleicht eben ein bisschen Gelassenheit Verschaffendes. Und natürlich auch schwierig. Es ist nicht so, dass alles einfach ist. Ich meine, gerade dieses jüngste Buch war sehr, sehr hart zu schreiben und lief durch 10, 12 recht radikale Versionen über die letzten Jahre. Aber ich würde mich doch als sehr zufriedener Schreiber bezeichnen. Ich möchte nichts anderes tun.
Wir haben ganz am Anfang schon kurz über den Garten gesprochen. Der gehört wohl zu einem sehr schönen alten Haus, in dem Sie leben, aus dem Jahr 1912. Ja. Konnte man auf Zeitungsfotos sehen, mit Kunstwerken, Skulpturen, eben vielen Dingen, die Ihr Vater damals gesammelt hat. Was bedeutet Ihnen dieser Ort?
Das ist wirklich meine Oase. Also wir haben schon darüber geredet. Also eben vor allem, das hat sich wieder gezeigt, während dieser Pandemie, die ja immer noch wütet, ist es so wohltuend, wenn man sich in ein gar eigenes Stück Natur ein bisschen zurückziehen kann und sich aufgehoben fühlt und eben sogar ein bisschen als Teil von dem allen sich auch nicht so wichtig nimmt. Das ist auch immer wichtig. Und ich bin hier aufgewachsen, war lange weg, habe aber nie den Anschluss an den Garten verloren. Mein letztes Buch, Der Boden unter den Füßen, ist ja eine Hymne auf diesen Garten. Also geht ja darum, um einen leicht surrealen Roman, in dem einer sich selber in diesen Garten zurückzieht.
Ein traumatisierter Ingenieur, der Brücken baute und eine dieser Brücken ist eingestürzt. Es gibt viele Tote, Verletzte. Dann zieht er sich in diesen Garten zurück.
Und hat in der Schweiz ein Brückenbau-Moratorium ausgerufen, baut doch mal ein paar Jahre keine Brücken mehr, was aber komischerweise noch nicht umgesetzt worden ist. Und der unternimmt immer längere Wanderungen in diesem Garten und der Garten lässt das zu, indem er sich dehnt und dehnt und dehnt. Und ja, nochmals, das für mich ist das eine Hymne an diesen Garten,
Dieser
den
Mann,
wir so sehr lieben.
bleiben wir ruhig bei dem, der erlebt ja auch so eine Art Lockdown, kommt zum Nachdenken über das, was wir Zivilisation nennen. Wie verändert sich seine Haltung zur Welt in dieser selbstgewählten Quarantäne?
Er wird gelassener und gelassener. Er lässt die ganze Hektik und Verantwortung und alles, was ihn vorher ausgemacht hat, lässt er zurück. Und andere Dinge werden wichtiger. Er stellt erstmal fest, dass er keine Ahnung hat, was das für ein Baum ist oder das da für ein Vogel. Und es ist auch gar nicht wichtig, dass man das benennen kann, aber wichtig ist, dass man die Nähe dazu spürt. Und das gibt einem eine ganz, ganz andere Grundhaltung. Und ich denke, das hat man jetzt auch, als plötzlich alle Menschen in die Quarantäne versetzt wurden. Während dieser Pandemie hat man das gespürt, wie wichtig das ist, diese Verbundenheit und das eigentlich Zurücklassen dieser ewigen Hektik, die wir uns jeden Tag antun und wir wissen doch nicht mal warum. Wir fühlen uns aber hektisch und das müsste gar nicht sein.
Also so eine Art Katharsis.
Ja, ist ein Pandemieroman vor der Pandemie.
Wir haben noch gar nicht über den Fotografen Christoph Keller gesprochen. Im neuen Buch gibt es auch Bilder von Ihnen, Herr Keller. Auch auf Ihrer Homepage kann man sich welche ansehen. Viele sind in New York entstanden. Und das sind häufig so verwischte Realitäten, schräge Perspektiven, Überblendungen, Spiegelungen. Was loten Sie aus beim Fotografieren?
Meine Fotografie ist eine Verlängerung vom Schreiben, ist ein Entdecken von anderen Welten, wie ich es in den Büchern versuche, Welten, die eigentlich nur ich sehe und nur ich so erforschen kann. Und entstanden ist es auch wiederum aus dem besten Tänzer, wo ich Schnappschüsse, also nichts, was ich für Kunst halte, einfach spannende Schnappschüsse mitpubliziert habe. Und das hat dann die Lust auf mehr ausgelöst und mich interessieren Portale zu anderen Welten und erstaunlicherweise habe ich die an jeder Ecke in New York gefunden. Und wenn's, und in der Regel waren das Spiegelungen oder etwas, was ein Fotograf ja nicht machen dürfte, irgendwie in die Sonne rein zu fotografieren. Wenn man das aber tut, da zeigen sich Welten auf. Und am schönsten jetzt im neuen Buch, Jeder Krüppel ein Superheld, da habe ich unfreiwillig eine Serie Fotografien angefangen. Ich habe kaputte Gehsteigrampen in New York aufgenommen und
Sie
die Idee.
schreiben die schmutzigsten, kaputtesten, verkrüppelsten Gehsteigrampen.
Ja, und eigentlich wollte ich mich da als Wutbürger betätigen und die wutentbrannt dem Department of was auch immer schicken, Transportation vermutlich, um denen zu zeigen, also das geht doch einfach nicht mit der Vorstellung, die kommen dann gleich angekarrt und reparieren die. Aber dann ist was Magisches passiert. Ich habe diese Fotos dann natürlich am Computer angeschaut und gesagt, aber die sind ja viel zu schön. Das sind wunderbare, schöne Collagen. Also man sieht da Spiegelungen, weil in der kaputten Gehsteigrampe sammelt sich Wasser an und dann die Sonne spiegelt drin, eine Wolke zieht drüber, eine Frau hüpft vorbei und ich mache Schnappschüsse und habe dann gesehen, was das für wunderbare collageartige Kombinationen gab. Und dann habe ich die Fotos eben nicht ans Department of Transportation geschickt, sondern die behalten und einfach weitergemacht. Und irgendwann hat sich dann auch während der Arbeit an dem Buch gezeigt, die gehören da rein.
Und von sich haben Sie uns, finde ich, auch ein sehr schönes Foto geschickt, das wir nachher auch gleich auf unsere Homepage stellen. Da sitzen Sie im Rollstuhl in Ihrem Garten, bewacht von der Hündin Suna,
Ja.
die inzwischen gestorben ist. Ne?
Die gestorben ist, ja.
Aber Sie haben einen neuen
Ja.
Hund.
Wir haben einen neuen Hund. Auch wieder ein altes Modell, aber ich muss mal schauen, ob ich das Foto update.
Ah
Weil
ja.
einerseits ist der Bauch ein bisschen verschwunden und andererseits ist da ein anderer Hund. Aber da können wir uns ja noch ein bisschen Zeit lassen.
Genau. Herr Keller, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit, für dieses Gespräch heute hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Und ich sag's nochmal, die letzten Bücher von Christoph Keller, Jeder Krüppel ein Superheld, Splitter aus dem Leben in der Exklusion, ist im Limmat Verlag erschienen.